Hallo liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Am Mikrofon begrüßen Sie wieder heute am 5. Mai To Young In
und Jan Dirks und wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind.
Am 5. Mai feiert man in Korea den Kindertag, ein gesetzlicher Feiertag, an dem besonders an das Wohl der Kinder gedacht wird. Der erste Kindertag wurde übrigens am 1. Mai 1922 gefeiert, was unter anderem auf die Bemühungen des Kinderbuchautors Pang Dong-hwan und seiner Mitkämpfer zurückzuführen ist. In den dunklen Zeiten der Kolonialisierung waren sie sich nämlich darin einig, dass Kinder die Zukunft des Landes sind und forderten die Erwachsenen dazu auf, sich für die Kinder und ihr Wohlergehen in besonderer Weise einzusetzen.
Zunächst wurde diesen Forderungen nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt, aber mit der Zeit verbreitete sich die Bewegung für mehr Kinderrechte. In den ersten Jahren wurde vor allem darauf aufmerksam gemacht, dass auch Kinder Menschen mit eigener Persönlichkeit und Würde sind. Ab 1939 wurde es auf Veranlassung der japanischen Regierung verboten, den Kindertag zu begehen. Erst nach der Befreiung des Landes wurde der Kindertag wieder eingeführt, und zwar am 5. Mai 1946. Seitdem ist der Kindertag in Korea immer am 5. Mai ein gesetzlicher Feiertag.
Heute hat der 5. Mai einen durchaus feierlichen Charakter, so dass es landesweit um den Tag herum viele Veranstaltungen für Kinder gibt. Es gibt sogar ein Lied, das sich ganz dem Tag widmet, was auch der Titel der Kindertag gleich verrät. Die erste Strophe klingt so: 날아라 새들아 푸른 하늘을 달려라 냇물아 푸른 벌판을 5월은 푸르구나 우리들은 자라한다 오늘은 어린이날 우리들 세상. Der Mai werden alles grünt und der Himmel blau ist unsere Welt. Wir wachsen heran, wir sind die Zukunft des Landes und schreiten Hand in Hand nach vorne weiter. So in etwa lässt sich der Liedtext übersetzen. In diesem Sinne hoffen wir, dass die Kinder heute einen wunderbaren Tag hatten, beziehungsweise noch haben. Nicht nur in Korea zum Kindertag, sondern in der ganzen Welt an einem gewöhnlichen, normalen Tag.
Und wir schauen jetzt mal, was sich so alles in unserem Postfach befindet. Über die Schneckenpost gab es Empfangsberichte von Peter Möller aus Duisburg, der uns am 15. März mit seinem Sony ICF 2001D mit Teleskopantenne mit SINPO 43434 gehört hat. Marcel Gogoli aus Mainz, der uns am 7. März mit seinem WE216M mit Teleskopantenne mit SINPO 5x3 empfangen hat. Und von Grant Skinner aus dem britischen Essex, der mit seinem Grundig YB400 am 25. März einen Empfang von SINPO 5x5 verzeichnet hat.
Dann hat uns auch eine Postkarte von Monitor Dieter Leupold aus Leipzig erreicht, der uns Folgendes geschrieben hat. Herzliche Urlaubsgrüße aus Siem Reap, Kambodscha. Vorher war ich in Vietnam und für 3 Tage nun in Siem Reap. Es war eine 15-tägige Reise. Das deutsche Programm auf 3955 kHz ist hier natürlich nicht zu empfangen, dafür KBS World Radio auf Vietnamesisch. Wir haben hier 37 Grad.
Die Postkarte war mit dem 2. März datiert. Herr Leupold scheint dann kurze Zeit später wieder das Reisefieber gepackt zu haben, denn Ende April kam noch eine E-Mail von ihm, in der es hieß: Heute einige Zeilen aus Maranello in Italien, wo auch der Kurzwellenempfang von KBS World Radio mit dem Degan DE 1129A und Teleskopantenne möglich und sehr gut ist. Das Wetter war in der letzten Woche recht angenehm warm, bis 22 Grad.
Wir hoffen, dass Sie eine schöne Asienreise hatten und auch der Besuch in Italien ein tolles Erlebnis war, beziehungsweise wünschen Ihnen noch einen angenehmen Aufenthalt dort, falls Sie noch dort sein sollten, lieber Herr Leupold. Und es geht weiter mit der digitalen Post. Reinhard Schumann aus Gommern konnte uns mit seinem Sangean ATS 909X mit Teleskopantenne unter anderem am 20. April mit Simpo 55545 und am 22. April mit Simpo 5x5 hören, wobei am 22. April in den ersten 5 Minuten ein anderer Sender zu hören gewesen sei.
Mehrere Empfangsberichte gab es auch von Monitor Burkhard Müller aus Hilden, der unter anderem am 27. und 28. April einen guten Empfang meldete. Zur Sondersendung Hallo Monika, die am 28. April wiederholt wurde, kommentierte Herr Müller noch ein sehr wokes Thema.
Lutz Winkler aus Schmitten berichtete, dass er uns mit seinem Elspy HF Plus mit Kelemen-Dipol-Antenne am 12. April mit Simpo 5x5 empfangen konnte und schrieb uns noch, der Empfang ist weiterhin problemlos möglich. Die Sendung kommt ohne Störung mit einem starken Signal hier an. Leider ist in der Sommerzeit die Empfangszeit schon etwas spät. Ich benutze daher die Aufzeichnungsmöglichkeiten, die mich noch nicht im Stich gelassen haben. Der Frühling lässt dieses Jahr auf sich warten. Die Tage sind noch kalt, regnerisch und ungemütlich. Irgendwie war Frühling früher wärmer. Die Ostertage waren ebenfalls wettertechnisch durchwachsen. Wir hatten das Haus voll mit dem obligatorischen Familientreffen. Alle Kinder, Schwiegerkinder und Enkelkinder waren da. Insgesamt 10 Personen, was die Kapazitätsgrenze unseres Hauses und von uns als Gastgeber war. Wie sagt man so schön? Es war schön, aber auch anstrengend. Im nächsten Jahr wollen wir das Treffen an einem anderen Ort machen. Da bin ich ganz gespannt.
Außerdem fragte uns Herr Winkler noch, etwas verwundert hat mich die Meldung, dass es einen Spatenstich für ihr erstes reines E-Auto-Werk der Hyundai Motor Group in Südkorea gegeben hat. Gerade die Hyundai Motor Group wirbt in Deutschland exzessiv mit Elektromodellen. Spielt die Elektromobilität in Korea keine Rolle?
Das würden wir nicht sagen. Also wie wir auch vor ein paar Monaten in der Hörerecke erwähnt hatten, ist die Anzahl der verkauften E-Autos in Korea im Jahr 2022 stark gestiegen. Von Januar bis November sollen landesweit über 151.000 E-Autos verkauft worden sein, was im Vorjahresvergleich einen Anstieg von 68,2% bedeutet. Vor allem die nationalen Marken Hyundai und Kia sollen im letzten Jahr den inländischen E-Automarkt angeführt haben. Auch die einzelnen Stadtregierungen sind darum bemüht, ihre Bürgerinnen und Bürger zum Kauf und zur Nutzung von E-Autos zu ermutigen.
Im öffentlichen Verkehr ist der Trend ebenfalls sichtbar. Laut verschiedenen Medien soll letztes Jahr der Anteil von Elektrotaxis an den gesamten neu registrierten Taxis knapp 40% betragen haben, was im Vergleich zum Vorjahr mehr als das Doppelte ist. Die Taxifahrer, die sich für ein E-Auto entschieden haben, nennen vor allem den günstigen Preis im Vergleich zum Sprit als Vorteil, wodurch auch ihr Profitanteil steigt.
Ja, ich war ja letztes Wochenende auf der Insel Jeju und da habe ich auch sehr viele E-Taxis sozusagen gesehen als Taxis mit herkömmlichen Antrieb. Und das war auch so, das hatte ich auch in Busan gemerkt im letzten Winter, als ich dort Urlaub gemacht hatte. Die Regierung plant bis 2025 die Zahl der Taxis mit Elektromotor oder Wasserstoffantrieb bis auf 100.000 zu erhöhen und den Anteil von klimafreundlichen Taxis auf 40% zu steigern. Aber die dazugehörige Infrastruktur wie Ladestationen ist noch ausbaufähig. Das ist zurzeit einer der wesentlichen Kritikpunkte der Nutzer von E-Autos.
Bei Monitor Franz Bleker aus Wittlohe bedanken wir uns für seinen Empfangsbericht für den Monat April. Mit seinem Silver XF 900 mit Teleskopantenne konnte er uns unter anderem am 20. April mit Simpo 45333 und am 21. April mit Simpo 45343 hören. Außerdem schrieb er uns noch:
Beim Hören von Musik verbindet am 20. April mit Musik der Namsadang-Gruppe habe ich versucht, mir vorzustellen, inwieweit die Musikstücke und die Akrobatik wohl authentisch weitergegeben wurden. Manches wird ja offenbar auch mit viel künstlerischer Freiheit aufgeführt, wie zum Beispiel das dritte und letzte Stück der Sendung, Walter Taryong. Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts war also die Zeit, in der die Namsadang-Gruppe aktiv war?
Ja, Namsadang Pe war eine reisende Künstlertruppe, deren Hochzeit in der späten Joseon-Zeit gewesen ist. Zum Programm gehörten das akrobatische Pungmul-Nodi, bei dem die Tänzer lange an ihren Kopfhauben befestigte Bänder kreisen lassen, das Bonner-Spiel, bei dem kreisende Teller auf Stäben balanciert werden, Salpan, Bodenakrobatik, dann der Orum-Seiltanz, das Top-Baggy-Maskenspiel und schließlich das Puppenspiel Tolmi. Früher sollen auch noch Zaubertricks zum Repertoire gehört haben, aber nur diese sechs Kunststücke, die wir eben erwähnt haben, sind erhalten geblieben. Das Spiel der Namsadang Pe wurde im Jahr 2009 auf die Liste des immateriellen Weltkulturerbes der UNESCO gesetzt.
Dutzende Künstler, deren Anführer Gukduse hieß, reisten durchs ganze Land und zeigten ihre Kunststücke. Im Gegenzug wurden sie mit Essen und Unterkunft versorgt und bekamen manchmal auch etwas Geld dafür. Eigentlich bestand die Truppe nur aus Männern, aber wie auch in der Sendung Musik verbindet berichtet wurde, wurde zum Ende der Joseon-Zeit in der Gegend von Ansaung in der Provinz Gyeonggi-do eine Frau namens Pau Dogi, Anführerin der Namsadang Pe. Wie es im Einzelnen dazu kam, ist bis heute nicht genau geklärt, aber man weiß, dass es sich bei ihr um eine hervorragende Seiltänzerin gehandelt haben muss. Als Japan seine Kolonialherrschaft auf der koreanischen Halbinsel verstärkte, verschwand die Namsadang-Truppe, doch ihre Rhythmen und Melodien wurden weiter überliefert. So ist beispielsweise das Hamul-Nodi, Musik für Trommlerquartett, eine Gattung, die auf das Pungmul-Nodi und auf die Musik der Namsadang-Pe zurückgeht. Aber wie ähnlich die Vorführung von heute noch den Auftritten während der Joseon-Zeit ist, können wir natürlich nicht sagen.
Aber wie man sich diese Musik ein bisschen vorstellen kann, wollen wir nun einmal hören. Und zwar Nonga Karak, Rhythmus der Bauernmusik, gespielt von Kim Dok-su und der Samul-Nodi Pe.
Und nun kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Drei Fernsehbeiträge über Nordkorea und einen Radiotipp gibt es dieses Mal in den Medientipps, schreibt Herr Kröpke. ZDF Info zeigt am Freitag, dem 12. Mai um 23 Uhr noch einmal die Reportage Gold für Kim, ein Leben für Nordkoreas Führer über den Sport in Nordkorea.
Um 23.45 Uhr folgt das 15-Minuten-Porträt über die Schwester von Kim Jong-un mit dem Titel »Wer ist Kim Yo-jong?« Ein weiteres Porträt der Frau an der zweiten Stelle im Staatsapparat Nordkoreas gibt es dann gut eine Stunde später um 1.05 Uhr auf Arte. »Die rote Prinzessin«, so der Titel dieser Dokumentation.
Der Radiotipp ist etwas für Jazzfreunde. Die Sendung SWR 2 Now Jazz am Mittwoch, dem 10. Mai um 21.05 Uhr stellt die Amsterdamer Jazzszene vor. Ein wichtiges Mitglied dieser Szene ist das Sonmi-Hung-Quintett. Die Gründerin Sonmi-Hung ist in Incheon aufgewachsen und lebt seit 2012 in Amsterdam.
Und es geht weiter mit der Post. Monitor Alfred Albrecht aus Emmendingen konnte uns mit seinem Sony ICF 2001D mit Teleskopantenne unter anderem am 21. und 28. April mit SINPO 5x4 empfangen. Herr Albrecht schrieb uns noch: Ich habe den zweiten Teil Geheimnisvolles Korea geteiltes Paradies im Fernsehen gesehen. Unter anderem wurde der Angriff von asiatischen Hornissen auf ein Bienenvolk und dessen Gegenwehr gezeigt. Wie gefährlich sind die asiatischen Hornissen für einen Menschen?
Wir haben einmal nachgeschaut und je nach Person können unterschiedliche Symptome auftreten und auch die Verträglichkeit ist bei jenem anders. Die Stelle, an der man gestochen wurde, soll für 2 bis 3 Tage lang geschwollen bleiben und ziemlich schmerzhaft sein. Entwickelt man eine allergische Reaktion dagegen, kann ein Stich von asiatischen Hornissen auch zum Tod des Betroffenen führen.
Eine andere Frage hatte Monitor Andreas Niederdeppe aus Heiligenhaus. Er schrieb uns: In der Hörerecke am 21. April berichteten Sie über Ameisenschnaps. Das war mir unbekannt und veranlasst mich zu der Frage, gibt es noch Schlangenschnaps? Oder ist dies in Korea mittlerweile aus Artenschutzgründen verboten? Ich meine, die Tiere wurden in der Vergangenheit lebend in die Flasche gesteckt und dort ihrem Todeskampf überlassen.
Ja, es gab tatsächlich einmal Zeiten, in der Schlangenschnaps zubereitet und verkauft wurde, in dem Glauben, dass er die körperliche Vitalität stärkt und besonders gut gegen Arthritis und Rückenschmerzen wirkt, was aber medizinisch nicht nachgewiesen ist. Heute ist der Verzehr von Schlangen sowie das Züchten von Schlangen dafür streng verboten, damit auch das Zubereiten von Schlangenschnaps, auch Importe davon sind streng verboten. Aber illegal kann es natürlich irgendwo noch zubereitet werden. Aber ja, hauptsächlich, also gesetzlich ist das verboten. Wir hatten übrigens nicht gedacht, dass wir von der Fragestellung Mama, Papa, was würdest du tun, wenn ich mich eines Morgens plötzlich in eine Kakerlake verwandelt habe, die wir in der Hörerecke vor 3 Wochen vorgestellt haben. Über Insektenkost bis zu Schlangenschnaps gelangen würden. Debatten um kuriose Themen wie die Kakerlakenfrage scheinen aber unter der jüngeren Generation, die sehr diskussionsfreudig ist, sehr im Trend zu liegen. Letztes Jahr ist zum Beispiel die sogenannte Genni-Debatte ausgebrochen, bei der bis heute viele Liebespaare noch keinen Konsens erreichen konnten.
Genip ist eigentlich das koreanische Wort für Perilla-Blätter, die in Korea sowohl gerne frisch mit gegrilltem Fleisch, aber auch in salzig-scharfe Gewürze eingelegt und fermentiert, also so wie Kimchi, gegessen werden. Die eingelegten Blätter sind sehr salzig, so dass man davon nur ein einziges Blatt zu einem Löffel Reis einnimmt. Aber diese eingelegten Blätter sind so dünn und haften so stark aneinander, dass man sie mit Stäbchen oder irgendeinem anderen Besteck nicht so leicht auseinander bekommt. Meistens kommt also eine andere Person, die am Tisch sitzt, zu Hilfe und drückt die anderen Blätter in Richtung Teller, damit man das obere Blatt ganz leicht von den anderen trennen und es dann zu sich nehmen kann. Wenn man alleine ist, ist es am einfachsten, wenn man einfach kurz die Finger benutzt und die Blätter mit den Fingern auseinanderzieht.
Und dabei wurde halt die Frage in Frage gestellt, ob es okay ist, dass der eigene Partner oder die eigene Partnerin einer dritten Person des jeweils anderen Geschlechts mit den eigenen Stäbchen dabei hilft, die Blätter auseinanderzuhalten. Das heißt also, ob ich zum Beispiel damit einverstanden wäre, wenn mein Mann sieht, dass eine gute Freundin von mir, mit der wir gerade essen, Schwierigkeiten hat, die eingelegten Perilla-Blätter voneinander zu trennen und ihr zu Hilfe kommt. Ich hätte zum Beispiel überhaupt keine Probleme damit und sehe auch nicht ein, wieso das kontrovers sein sollte. Aber tatsächlich meinen viele, dass sie das unverzeihlich finden würden, weil sie nicht möchten, dass sich der eigene Partner oder die eigene Partnerin um jemanden anderen kümmert oder auch nur einen kurzen Blick in die andere Richtung wirft. Also sehr besitzergreifend, finde ich. Aber die Debatte läuft immer noch.
Ja, kommunizieren hilft vielleicht auch manchmal. Ja. Monitor Sigmar Boberg aus Osnabrück konnte uns am 24. April mit seinem Lowy HF 150 mit Loop-Antenne mit SINPO 55444 hören. In seinem Bericht schrieb er uns: Besonders interessant fand ich die Kulturkurse der Kaufhäuser. Eine wirklich gute Idee. Dies wäre vielleicht auch eine gute Idee für solche Häuser hier in Deutschland. Zur Sendung vom letzten Freitag habe ich leider keinen Empfangsbericht direkt senden können. Ich konnte nur den zweiten Teil der Sendung hören, da ich zeitlich etwas verhindert war. Der Empfang war dann mit SINPO 44434 aber ganz gut. Der Empfang war ein kleiner D808 von XH Data mit der Teleskopantenne. Etwas ungewöhnlich, mein Aufenthaltsort war Palma de Mallorca. Das Signal aus Wufferten ist also auch dort gut zu empfangen.
Monitor Bernd Seisser aus Ottenau berichtete, dass er uns mit seinem Grundig-Satellit 700 mit Teleskopantenne im April durchgehend mit SINPO 5x4 hören konnte. Gedenken möchte Herr Seisser außerdem Anna Müller aus Duisburg, die im Mai 1934 geboren wurde und leider im November 2022 verstorben ist. Gemeldet hat sich auch Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems, der uns am 21. April übers Internet empfangen hat. Dazu schrieb uns Herr Schanzer: Der Empfang war wie immer sehr gut. Der Beitrag zum Thema Insektenkost war sehr gut erklärt. Das Interview in Ihrer Interviewreihe war sehr ausführlich und interessant.
Monitor Helmut Matt aus Herbolzheim verzeichnete mit seinem NRD 545 DSP mit magnetischer Loopantenne am 10. März sowie am 27. April einen Empfang von SINPO 5544. Zum Empfang fügte Herr Matt noch hinzu: Ich freue mich sehr, dass KBS World Radio auch in der neuen Saison wieder mit gutem Signal und interessantem Programm über die Kurzwelle zu empfangen ist. Die 3955 kHz ist weiterhin hier im Breisgau ganz ausgezeichnet zu hören. Wenn man ganz genau hinhört, kann man ab und zu erkennen, dass es im Hintergrund noch ein weiteres Signal gibt, aber so gut wie gar nicht wahrnehmbar.
Dann hat uns Herr Matsch noch geschrieben: Und wieder einmal habe ich mich für einige Wochen nicht mehr gemeldet. Diesmal lag es mal wieder an etwas ganz Persönlichem. Tja, ihr werdet vielleicht staunen, ich habe wieder ein neues Buch herausgegeben. Es ist genau genommen die Nummer 14. Es heißt »Alle gehorchen, wir nicht« und trägt den Untertitel »Gereimtes über Ungereimtes«. Zum ersten Mal ist es ein Buch mit fast ausschließlich Gedichten. Ja, es stimmt wirklich, die gut 130 Seiten des neuen Werks enthalten fast ausschließlich lyrische Beiträge. Es ist das erste Mal, dass ich mich zu einer Gedichtensammlung entschließen konnte. Die Gedichte sind, wie ihr schon ahnt, durchweg engagiert und zeitkritisch ausgerichtet und sie erfordern von Leser durchaus Offenheit und freies Denken.
Ja, herzlichen Glückwunsch. 14 Buchveröffentlichungen, das ist schon eine beeindruckende Zahl.
Auf jeden Fall. Es geht weiter mit der Post. Über die Internetberichtsvordrucke haben sich dann noch gemeldet Stefan Schumann aus Deutschland, der uns am 19. April mit seinem Kenwood R2000 mit magnetischer Loopantenne mit SINPO 53444 gehört hat, und Ingolf Attica aus Deutschland, der am 18. April einen Kurzwellenempfang von SINPO 54545 verzeichnet hat.
Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main konnte uns am 21. April über den WebSDR Twente mit SINPO 5x5 empfangen. Dr. Matthias Meckel aus dem Vereinigten Königreich hörte uns am 28. April mit seinem Belka DX mit SINPO 44343.
Rainer Burger aus Deutschland berichtete, dass er mit seinem Jesu FT897 mit Diamond CP6 am 27. April einen Empfang von SINPO 54455 hatte und fügte noch hinzu: Hallo, liebes Team, ihr macht eine großartige Arbeit, habt immer interessante Beiträge und Themen. Es ist immer eine Freude, euch zu hören, egal wo ich gerade bin, zu Hause oder bei der Arbeit. Ihr habt immer ein gutes Signal.
Monitor Paul Gager aus Wien erzählte uns, sonniges Frühlingswetter lockte mich wieder mal in den Wiener Donaupark, wo das Korea-Kulturhaus am Irissee zu Hause ist. Da schaute ich mich auch wieder im Garten der koreanischen Dichter um, der zum Anlass des 130. Jahrestages der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Korea und Österreich und am 10. Jahrestag des Korea-Kulturhauses in Österreich am 3. Mai 2022 errichtet wurde. Zu bestaunen sind dort die Büsten und Denkmäler von Yun Dong-ju, Han Yong-un, Jong Ji-jung und auch Kim So-wol.
Außerdem leitet Herr Gaga noch einen Veranstaltungstipp des Korea-Kulturhauses weiter. Demnach soll in der ersten Maiwoche eine koreanische Kulturwoche stattfinden, wonach unter anderem am 5. Mai K-Film mit Chicken und Bier und am 6. Mai eine große Abschlussfeier mit K-Pop auf dem Programm stehe. Vielleicht ist es für unsere Hörerfreunde in Wien bei Interesse noch möglich, morgen die Abschlussfeier mit K-Pop zu besuchen. Falls ja, wünschen wir allen schon einmal viel Spaß.
Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
Geburtstagsecke. Unsere Glückwünsche richten wir diese Woche an Karl Bölke in Schwerin, Carlo Makulis in Linich, Johann Reibold in Schriesheim, Noah Wendland in Schwabach, Anne-Rose Bölke in Schwerin,
Siegbert Gerhard in Frankfurt, Dr. Peter Kurz in Stuttgart, Marlies Andorf in Meckenheim und an die Tochter von Chesua sowie Hubert Lindner in Montan, Klaus Galo in Mannheim und Anne-Marie Feltes in Pürbaum.
Im Namen der Redaktion und von Monitor Bernd Seisser wünschen wir Ihnen alles Gute zum Geburtstag. Herr Seisser gratuliert außerdem noch KBS World Radio zum Jahrestag von 1. Mai 1981, als die erste deutschsprachige Kurzwellensendung ausgestrahlt wurde. Also herzlichen Glückwunsch zum 42-jährigen Deutschjubiläum, fügte Herr Seisser noch hinzu.
Dazu erreichte uns auch eine E-Mail von Monitor Andreas Mücklich aus Berlin, der schreibt: Liebes Team von KBS World Radio, zu eurem 42. Jahrestag wünsche ich euch alles Gute. Habt viel Freude bei der Arbeit und viel Post von den Hörerinnen und Hörern. Ich hoffe, dass ihr noch recht lange auf Sendung bleibt. Eure Programme höre ich fast täglich. Sie sind doch mein Draht nach Korea. Ich wünsche euch weiter so ein feines Händchen für die Auswahl der Themen. Heute habe ich per Zufall ein altes Video entdeckt, das als das deutschsprachige Programm auch im DRM-Modus ausgestrahlt worden ist. Es ist auf YouTube zu finden.
Vielen Dank. Falls Sie sich das Video von Herrn Mücklich anschauen möchten, finden Sie es auf der Seite DX Mücke. Und für die feierlichen Anlässe gibt es natürlich noch Musik. Radiodel Kuge Kyogo. Dreh das Radio laut von Rollercoaster. Zum Kindertag haben wir noch ein Musikgeschenk für die Kinder. Sie hören Song Chang-sik, Yun Hyung-ju, Kim Se-hwan mit einem Medley von koreanischen Kinderliedern. Wochenende. Mittlerweile gibt es in Seoul und Umgebung große Vergnügungs- und Wasserparks, die Familien mit Kindern gerne an Wochenenden besuchen. Doch früher galt der Children's Grand Park im östlichen Teil der Stadt Seoul als eines der beliebtesten Ausflugsziele für Kinder in Seoul. Dieses Jahr feiert der Park sein 50. Jubiläum.
Sein Gelände mag kleiner und seine Fahrgeschäfte vielleicht ein bisschen weniger spannend sein als in den Themenparks, die von Großunternehmen betrieben werden. Doch er wird auch heute noch gerne von vielen Familien mit Kindern besucht. Er besteht unter anderem aus einem Wald, einem Zoo und einem botanischen Garten, einem Vergnügungspark und einer Erlebnishalle für Verkehrssicherheit.
Aufgrund seiner Größe verfügt der Park über mehrere Eingänge. Wenn man an der U-Bahn-Station Children's Grand Park auf der Linie 7 aussteigt, kommt man zum Vordereingang. Die Station Atasan auf der Linie 5 liegt näher am Hintereingang. Früher befand sich hier das Grab der Königin Sunmyeong, der Frau von Kaiser Sunjong, dem letzten Herrscher des koreanischen Kaiserreiches. Als Sunjong 1926 starb, wurde ihr Grab nach Namyangju in der Gyeonggi-Provinz verlegt und so war später Platz für den Park.
Der Eintritt ist für jeden kostenlos. Betritt man den Park durch den Vordereingang, kommt man gleich am sogenannten Musikbrunnen an. Kreisförmig angeordnete Fontänen schießen im Takt der Musikbegleitung in die Höhe. Am Tag brechen sich die Sonnenstrahlen im Wasser und lassen wunderschöne Regenbögen erscheinen. Und am Abend kommen zu Wasser und Musik bunte Scheinwerfer hinzu, die für ein farbenfrohes Spektakel sorgen. Die 30-minütige Wassershow ist an Wochenenden von 10 bis 19 Uhr 7-mal am Tag zu sehen.
Ist das Wasserspiel vorbei, geht es weiter zum Zoo, der von 10 Uhr bis 17 Uhr geöffnet ist. Der Zoo ist nicht groß, hier leben etwa 600 Tiere von 70 Arten. Als erstes werden die Besucher von den großen Elefanten begrüßt, danach von Raubtieren wie dem Leoparden und Tiger. Sie sind alle groß und furchterregend, aber irgendwie bleibt doch der Löwe der König der Tiere. Wenn man ihn so dabei beobachtet, wie er an warmen Tagen auf seinem Lieblingsplatz, einem großen platten Stein, alle Viere ausstreckt und die Sonne genießt.
Schnell rückt auch das vierjährige Zebra namens Cero ins Blickfeld, das vor kurzem für Schlagzeilen gesorgt hat, weil es aus seinem Gehege ausgebrochen ist und 3 Stunden lang in der Stadt herumirrte. Glücklicherweise konnte es dann aber unverletzt eingefangen und wieder in den Zoo zurückgebracht werden. In der Nähe des Südtors gibt es auch ein kleines Aquarium mit Meerestieren, wie beispielsweise Seehunden.
Wer noch Zeit hat, kann auch den botanischen Garten im hinteren Bereich des Zoos besichtigen, aber die Kinder werden wohl mehr Spaß auf dem angrenzenden Spielplatz haben, der unter anderem aus einer großen Rutsche, Schaukeln und einem großen Sandkasten bzw. Sandplatz besteht. Um die 60% des Parks sind mit Bäumen und Rasen bedeckt, was den Kindern genug Platz zum Herumtollen bietet. Familien und Freunde breiten hier die Picknickmatten aus, einige bringen sogar kleine Zelte mit. Im Frühling kann man hier auch einen angenehmen Spaziergang unter den Kirschbäumen genießen, die für ein wahres Blütenmeer sorgen.
Für viele Kinder ist aber wohl der Vergnügungspark nahe dem Hintertor das Highlight des großen Parks. An Wochenenden ist er von 10 bis 19.30 Uhr geöffnet. Für eine unbegrenzte Fahrt mit den Fahrgeschäften müssen Erwachsene 28.000 Won, Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren 25.000 Won und Kinder auch 25.000 Won bezahlen, was für einen Vergnügungspark in Seoul ziemlich preiswert ist.
Als erstes sieht man die große Schiffsschaukel und wenn man den Blick nach oben richtet, die beliebte Achterbahn mit ihrer charakteristischen gelben Schiene. Daneben ragt der 38 Meter hohe Freifallturm in die Höhe. Aber für kleinere Kinder gibt es natürlich auch ein Karussell und eine Kindereisenbahn. Auf jeden Fall kann man den Haggis-Ausflug hier mit ein bisschen Nervenkitzel bestens abrunden. Nicht umsonst wirbt der Park also mit dem Motto, der größte Kinderspielplatz der Welt.
Tja, das war unser Wochenendtipp für heute. Wir hoffen, Sie sind auch nächstes Mal wieder mit dabei. war's mal wieder für heute.
Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende wünschen Ihnen To Young-in
und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.